Ja, guten Morgen. Ich war sehr ermutigt heute Morgen, als ich hier in die Gemeinde kam, durch Geschwister. Seid ihr auch öfter ermutigt durch Geschwister? Ja. Wenn wir miteinander reden, das ist wichtig, dass wir reden und mitteilen. Und ich habe dann ja gehört von der Beate. Beate ist gestern bei einer Beerdigung sehr weit gelaufen. Sehr weit, einen weiten Weg, und es ging sogar berghoch. Und das hat sie geschafft. Und sie hat Jesus in ihr. Und wir haben immer Sachen, die schwer sind, ja. Auch im Leben. Im Leben sind Sachen, die schwer sind, wirklich schwer. Und du hast es da nicht einfach. Aber Jesus geht mit dir. Er war Arm in Arm mit dir und hat dir den Kraft gegeben. Und das hat mich ermutigt zu denken, in Sachen, wo ich es schwer habe, ja, dass Jesus mitgeht und Jesus hilft. Und ich muss nicht aufgeben. Du hast nicht aufgegeben. Halleluja. Ein Applaus für unsere Beate. Na gut, ich habe dann auch mit Ewald gesprochen. Und Ewald erzählte mir, er braucht demnächst ein Hörgerät. Und ja, er will hören. Er will hören, wenn Menschen sprechen. Er will hören für hier in dem Gottesdienst, dass er weiß, wie laut es sein muss. Das ist wichtig. Und der Heilige Geist zeigte mir einfach, es ist nicht nur so von dem Ewald. Ewald möchte von Gott hören. Und ich möchte auch von Gott hören. Möchtest du auch von Gott hören? Dass er unseren Ohren auftut. Ja, wir brauchen diese Hörunterstützung, dass wir hören, wirklich hören, was Gott uns sagen will. Ich glaube, manchmal machen wir unsere Ohren zu. Aber Herr, lass es uns Gebet sein heute Morgen, dass du unseren Ohren aufmachst, dass du unseren Herzen auftust. Wir wollen von dir hören. Wir danken dir, dass wir einander haben und dass wir einander ermutigen können und dass du da bist und dass du hilfst und dass du stärkst. Du bist einfach wunderbar. Danke. Mein Predigt heute Morgen heißt Feueralarm. Als Harold und ich in Urlaub war in England letztes Jahr, kamen wir an in ein kleines Hotel am Meer. Und wir waren ganz müde nach dem Reise und wir haben uns hingelegt und ja, um 22 Uhr waren wir tief weg am Schlafen. Und um 23 Uhr ging das Feueralarm los. Und ja, halt wie das ist in ein fremdes Zimmer, und dann wurden wir so ganz auf dem Tiefschlaf erweckt und wir wussten nicht, wo wir waren. Und na gut, dann haben wir gesagt, Feueralarm, dann müssen wir die Schuhe anziehen und die Jacke über dem Pyjama, und dann müssen wir raus hier. Aber wir haben uns angezogen, und bevor wir rausgehen konnten, klopfte es an die Tür, und dann war der junge Mann von der Rezeption und er sagte, der Feueralarm ist hier ausgelöst worden, in diesem Zimmer. Wir haben gesagt, oh, aber wir haben geschlafen und wir sind nicht Raucher und wir haben auch keine elektrische Geräte an. Und er guckte und er sagte, ja, dann ist das ein falscher Alarm. Aber es ist gut, wenn es einen Feueralarm gibt, oder? Auch in England vor ein paar Jahren gab es einen schrecklichen Feuer in ein Hochhaus. Dieses Haus hatte Platten außen am Haus, und diese Platten waren entflammbar. Und da war ein Feuer und das ganze Haus, Hochhaus, ging husch. Und die Menschen konnten nicht gerettet werden. Da waren viele Todesfälle. Und seit dann ist man in England sehr, sehr vorsichtig, und es gibt sehr strenge Regelungen betreffs Feuer. Feueralarm, Feuertüren. Wir kennen das auch hier in Deutschland, aber in England ist es jetzt noch strenger geworden. Aber die Leute brauchen Rettung bei einem Feuer, und wir brauchen auch Rettung. Wir haben alle Rettung bedürftig. Und Jesus ist natürlich der Retter. Er ist unser Retter. Aber wir werden gewarnt in Matthäus 13, die Versen 41 bis 42. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. So, das ist eine Warnung. Nicht wahr? Wir brauchen Jesus. Die Menschen brauchen Jesus um Vergebung. Ich habe nicht immer richtig gehandelt. Ihr bestimmt auch nicht. Wir brauchen unseren Herrn Jesus, unser Retter, ja, um uns zu befreien aus diesem Feuer der Hölle. Ein ewiges Feuer, dass wir gerettet sind. Und Jesus ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg. Und wir können nur so dankbar sein, wenn er der Herr unseres Lebens ist. Und wir dürfen kommen und sagen, bitte vergib mir meine Schuld. Und von unseren Schuld umkehren, das ist 180 Grad umkehren, dass wir uns nicht mehr in irgendwelche Dinge verstrickt sein wollen, immer irgendwelche schlechte Gewohnheiten tun wollen, dass wir uns wirklich umkehren zu Jesus und dass wir Ja zu ihm, ein ganzes Ja. Es gibt in diesen Tagen viele Probleme in unserer Gesellschaft. Es gibt auch viel Feueralarm in Israel. Im Moment im Norden von Israel brennt es. Ja, Israel hat nicht nur mit den Gazastreifen zu tun. Sie haben auch mit dem Norden von Libanon, der Hezbollah schießt Raketen. Einen Tag jetzt die Woche, 100 Raketen wurden geschossen auf Israel. Und bei dem Segen Nazareth oben in Galiläa, da brannte es alles an die verschiedenen Orten, wo diese Raketen eingeschlagen waren. Und das ist wirklich schlimm. Es ist ein Gebetsanliegen, dass wir beten dafür. Aber die gute Nachricht ist, dass in den Libanon gibt es viele Christen. Und diese Christen haben bereits gesagt, dass wenn es eine Bodenoffensive gibt in den Libanon, wenn Israel da hineingeht, sie werden auch aufstehen, sie werden mitmachen. Und nicht nur die Christen, auch die Sunniten, das sind die etwas liberalere Muslime, sie wollen auch dabei sein. Und das finde ich gut, sie wollen aufstehen, sie wollen dann nichts von diesen Terroristen zu tun haben. Aber es ist ein Gebetsanliegen, dass wir beten für uns, für die gläubigen Geschwister in den Libanon, dass sie mutig sind, aber dass sie Weisheit haben und wissen, was sie tun sollen und wann sie es tun sollen. Ja, Feueralarm. Ich möchte beginnen mit einem Experiment. Da brauchen wir natürlich Feuer. So, ich habe einen Luftballon mitgebracht. So, wenn ich den Luftballon in diese Feuerflamme halte, was wird passieren? Er platzt. Okay, er platzt. So, wir gucken, ob es platzt. Ihr haltet die Ohren zu. Es gibt gleich jetzt einen Knall. Richtig, Beate, es platzt. Ich nehme noch einen Luftballon. So, noch ein Luftballon. Oh, die Flamme ist rausgegangen. So, den gleichen Luftballon, nur da ist etwas anders. Und den halte ich jetzt auch in die Flamme. Und wir gucken, ob es platzt. Der platzt nicht. Es wird unten schwarz, aber es platzt nicht. So warum? Warum? Jemand? Da ist Wasser drin. Da ist Wasser drin. Und deswegen platzt es nicht. So, jetzt warum zeige ich das? Ich zeige das, weil wenn wir leer sind, wenn wir innerlich leer sind, dann werden wir ganz, ganz schnell zerdrückt, wenn Probleme kommen. Und es kann auch sein, dass wir platzen. Aber wenn wir nicht leer sind, wenn wir von Jesus zu Jesus gebetet haben, für seinen Heiligen Geist in uns, wenn sein Heiligen Geist am Wirken ist in uns, dann sind wir voll Heiligen Geistes. Und dann, wenn wir unter Druck kommen, passiert nichts, weil Gott da ist, weil Jesus da ist und der beschützt uns und der stärkt uns. Amen. Ja, so wir wollen das. Ich will das. Voll sein mit dem Heiligen Geist. Aber wie tun wir das? Und das können wir lesen in Epheser 5, die Versen 18 bis 20. Da steht, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So, das ist die Antwort, nicht wahr? Das so können wir uns füllen mit dem Heiligen Geist. Das ist, was vorhin die Karin gesagt hat. Wir dürfen Gott loben und Gott danken. Ich war jeden Morgen neu, um diese Erfüllung zu haben. Ich meine, wir frühstücken dann ja auch alle, dass unser Magen nicht leer bleibt. Ja, und wenn wir Gottes Wort zu uns nehmen, mit Dank und Lob, dann sind wir voll Geistes. Es gibt drei Männer in dem Alten Testament. Sie waren voll Heiligen Geistes. Das waren Schadrach, Meschach und Abednego. Und sie hatten eine unglaubliche Feuerprobe zu bestehen. Das waren die Freunde von Daniel. Und wir lesen darüber im Buch Daniel. Jetzt vielleicht denkt der eine oder der andere, naja, das ist dann sehr alte Geschichte. Es liegt vielleicht 2500 Jahre zurück, wenn wir im Alten Testament lesen. Aber diese Geschichten sind hochaktuell. Ja, Babylon war der Ort, wo Daniel war mit seinen Freunden. Babylon ist ein Bild für eine Welt ohne Gott, für Gottlosigkeit, für Perversion von Geld, Sex und Macht. Und in der Offenbarung wird Babylon die große Hure genannt. Und letztlich steht Babylon auch für den Reich des Antichristen in der Endzeit. So ist es hilfreich für uns zu schauen, wie Daniel und seine Freunde in diesen gottlosen Umgebung in Babylon in ihrem Glauben leben. Wir können viel lernen. Daniels Name bedeutet, Gott ist Richter. Und die Botschaft in diesem Buch ist Gottes Erhabenheit über die Völkerwelt. Daniel war um 620 vor Christus geboren in Jerusalem in einer herrschaftlichen Familie. Er war jung, er war sicherlich sehr unbeschwert. Und dann in einem Augenblick änderte sich alles. Er wurde in Exil geführt nach Babylon und dort sollte er für 70 Jahre bleiben. Aber er und seine Freunde glaubten fest an Gott und sie ließen sich nicht ins Versuchen geraten. Wenn wir uns als Christen der Herausforderung Babylon stellen, dann bedeutet das erstens, wir sind nicht weltflüchtig. Ja, wir schotten uns nicht ab. Wir möchten auch erkennen, dass wir an einen Gott glauben, der uns liebt. Die waren nicht weltsüchtig. Daniel und seine Freunde sind nicht der Versuchung erlegen, sich anzupassen, die Annehmlichkeiten und Luxus an den Königshof zu genießen. Vielleicht hätten sie sonst ihr Glauben verleugnet. Vielleicht wären sie auf den breiten Weg gegangen. Aber das taten sie nicht. Sie blieben im Glauben. Und sie haben ihren Glauben klar bekannt. Und sie sind gegen den Strom geschwommen. Aber sie wurden dadurch welttüchtig. In dieser gottlosen Welt waren sie bereit, anderen Menschen zu helfen. Sie waren bereit zu dienen, auch einem gottlosen König zu dienen. Aber das taten sie, weil sie Gott kannten und seine Wege. In Kapitel 3 lesen wir über deren Feuerprobe. Und ich lese Vers 1. König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Das ist riesig! 30 Meter hoch! Und dann lud er alle seine Beamten ein. Sie sollten dann kommen. Sie waren eingeladen. Daniels Freunde waren auch eingeladen. Daniel selber war nicht eingeladen. Er musste wahrscheinlich in Babylon bleiben, weil er ein oberster Hofbeamter war. Jetzt ab Vers 4. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zithern und Harfen, der lauten Pfeifen und aller anderen Instrumenten hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib in Feuerofen verbrannt. Nebukadnezar ging es letztendlich um seine Macht. Er hatte ein riesengroßes Reich, babylonisches Reich, und er musste es fest in der Hand halten. Und das sehen wir dann auch in unserer Zeit. Das sind auch Führer, die sehr streng alles fest in der Hand halten und großen Reich haben. Wie wird es sein bei dem Antichrist? Der wird auch die Welt in der Hand halten. Wie kann das dann geschehen? Ich glaube, weil die Bevölkerung so ängstlich sein wird und so verunsichert, dass sie suchen werden nach einem starken Führer. Das macht es irgendwie einfacher. Und wir sehen das in der Welt. Unsere Mitmenschen sind verunsichert. Sie haben Ängste, Ängste wegen Krankheit. Die haben Ängste wegen dem Krieg. Die haben Angst, dass der Krieg in der Ukraine hier rüberkommen könnte. Wir denken, es könnte vielleicht eine globale Notsituation kommen. Und dann werden die Menschen vielleicht denken, es ist einfacher, wenn wir wirklich einen starken Führer haben, als viele, einer, der gute Entscheidungen treffen kann. Vielleicht so wird eines Tages der Antichrist an der Macht kommen. Aber wir können dagegen beten. Wir können die Wahrheit weiter erzählen. Nebukadnezar gab das Signal der Unterwerfung. Und alle machen mit. Vers 7. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Alle? Alle steht hier. Nein, es waren nicht alle. 3, Shadrach, Meshach und Abednego, sie haben sich nicht gebeugt vor die Statue. Sie haben öffentlich bekannt, ja, es gibt aber nur einen Gott. Und wir beugen unsere Knie vor unserem Gott, den Gott, dem wir dienen. Wer vor Gott kniet, kann vor den Menschen aufrecht stehen. Das ist ein Spruch, den ich gelesen habe. Ich finde das sehr wichtig. Wer vor Gott kniet, kann vor Gott aufrecht stehen. Ab Vers 8. Einige babylonische Männer aber verklagen die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm: Lang lebe der König! Du, o König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen anderen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. So, obwohl andere, das waren Hunderte oder Tausende, sich diese Statue angebetet hatten, blieben diesen drei alleine. Sie schwammen gegen den Strom. Was werden sie wohl dabei gedacht haben? Ob sie versucht waren zu denken, vielleicht sollten wir uns hinbeugen und so tun, als ob. Auch wenn wir uns in unserem Herzen bei Gott sind, könnten wir so tun, als ob wir diese Statue anbeten. Aber das haben sie nicht getan. Sie sind Gott treu geblieben. Sie haben keine faulen Kompromisse gemacht. Aber ich frage mich, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei uns aus? Wo machen wir Kompromisse, weil wir nicht anecken wollen? Wo sind wir vielleicht zu feige, unser Glaube weiterzugeben? Ja, wo wir denken, naja, es muss doch keiner mitkriegen, dass ich Christ bin. Bei den Nachbarn oder bei der Arbeit. Aber es ist sehr schwer für die Kinder und Jugendlichen, wenn sie in den Unterricht über Evolution hören. Es ist sehr schwer, wenn sie sich dann melden und sagen, ja, Evolution ist eine Theorie, aber ich glaube an den Gott, der alles geschaffen hat. Sie haben es schwierig. Und so sollten wir auch für die Kinder und Jugendlichen beten, dass sie die Wahrheit trotzdem bekennen und dranbleiben. In Matthäus 10, Vers 32 sagt Jesus, ja, Jesus spricht, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und jemanden sagte mal, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und noch ein Satz, sei ganz sein oder lass es sein. Sei ganz sein. Also gehöre zu Jesus mit Haut und Haare, mit Leib und Seele, mit dein ganzes Leben. Das möchte er. Und er möchte auch nicht nur uns erreichen, er möchte wirklich alle erreichen. Er möchte, dass alle gerettet werden. Und dass wir auch unser Teil tun, dass anderen Menschen das Evangelium hören. Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Linz am Rhein hatten im April eine Ausstellung. His Story. Hieß es. Es ging um die Geschichte des Christentums. Und Harold und ich sagten, ja, wir werden euch helfen mit dieser Ausstellung. Leider konnten wir nur am Schluss einmal helfen, weil wir erholten uns gerade noch von der Grippe. Aber es war schon eine sehr gute Ausstellung und hat Menschen in Linz erreicht. Schulklassen haben diese Ausstellung besucht und hörten dann von jemandem aus der Gemeinde über die Geschichte des Christentums und auch über Jesus. War schon eine sehr gute Möglichkeit, Menschen von Jesus zu erzählen. In der Vorbereitung hatte ich über Luther gelesen. Kennt ihr die Geschichte von Luther? Ich meine, Luther hat unsere Kirche in Deutschland so beeinflusst. wurde 1483 in Eisleben geboren und sollte Jurist werden. Aber als 23 Jahre alt war, hatte ein Erlebnis mit Gott. War unterwegs und es kam ein Sturm und die Blitze waren so stark. Dachte, hatte so starke Angst, dass betete und sagte zu Gott, wenn ich sicher nach Hause komme, werde ich in ein Kloster gehen, ich werde Mönch werden. Und tatsächlich, kam nach Hause und ging dann in den Kloster und dort hat studiert, hat Theologie, Philosophie und Sprachen studiert, bekam dann einen Lehrstuhl in Wittenburg. Und es beschäftigte ihn aber immer wieder eine Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie? Er erkannte, er wäre schuldig in seinem Leben. Er wollte gut leben für Gott, aber er sah, er hat es nicht immer getan. Und er dachte, wie kann ich Gnade finden vor Gott? Und er hat gebetet und er hat gefastet, aber er hat keinen Frieden. Bis er eine Vorlesung vorbereitete. Da ging es um Römer 1, Vers 17 und da steht, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus Glauben. Und da merkte er, es ist nicht mein Tun, es ist Glauben. Wenn ich glaube, dann habe ich diese Gnade, dann habe ich die Errettung, dann bin ich frei. Es ist aus Glaube an Jesus. Und da schrieb er dann seine drei Solas. Wir haben bestimmt davon gehört, die Sola Scriptura, nur die Heilige Schrift, Sola Gratia, nur die Gnade, Sola Fide, nur der Glaube, Solus Christus, nur Christus. Und dann kam ein Prediger vor Ort, das war der Johannes Tetzel. Und der sagte den Menschen, wenn ihr genug bezahlt, gebe ich euch einen Brief und dann ist eure Schuld vergeben. Und die Menschen brachten ihr Geld und kauften dann diesen Briefe. Und da war ein Slogan, das hieß, die Münze in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Und Luther wusste, das ist ein Lüge, so ist es nicht im Evangelium. Und er schrieb seine 95 Thesen und hing sie dann auf. Und dann wurde er vom Papst Leo gerufen. Und er sollte das widerrufen, was er geschrieben hat. Weil das hatte für viel Aufsehung erregt. Seine Studenten haben das alle gelesen, was geschrieben hat. Nein, hat gesagt, widerrufen kann und will ich nicht, denn wider das Gewissen zu handeln, ist weder recht noch ratsam. Gott helfe mir. Amen. Er wird verurteilt. Er wird für vogelfrei erklärt. Das bedeutete, dass jeder ihn umbringen dürfte oder sollte. Aber ein Freund versteckte ihn auf dem Wartburg. Und da übersetzt er dem Neuen Testament und später auch die ganze Bibel. Wow, wie Gott das alles so geführt hat, wenn er nicht da versteckt war im Schloss, in der Burg, dann hätte er dann nicht übersetzt. Und diese Übersetzung bedeutete, dass viele Menschen in der Bibel lesen konnten. Und vorher haben sie nur das gehört, was ihnen gesagt wurde. Und meist auf Lateinisch schwierig. Welche eine Befreiung da. Luther heiratete Katharina von Bora, eine entlaufene Nonne und Ordnungsschwester. Sie war Luther eine große Hilfe. War oft deprimiert. Und eines Tages, als besonders depressiv war, zog Carter schwarz an. Und als zum Essen kam, fragte er, ist jemand verstorben? Du hast dann ein bisschen schwarz gekleidet? Ja, sagt sie, Gott ist tot. Nein, sagt sie, Gott ist doch nicht tot. Und dann sagte sie, wie du dich verhältst, würde jeder denken, dass Gott tot ist. Und das hat Luther wirklich dann aufgerüttelt und hat ihn wieder auf den richtigen Weg gestellt. Er starb mit 63. Leider war er noch erbittert. Sein Vision, sein Wunsch war es, die Kirche zu erneuern. Das hat er nicht geschafft. Das hat ihm traurig gemacht. Aber er hat Großartiges getan. Er hat die Welt das Evangelium geschenkt. Wunderbar. Ja, wir wollen nicht halbherzig sein. Wir wollen nicht lauwarm und unentschlossen vor uns herdumpeln, oder? Wir wollen auch keinen Druck empfinden, wie die Menschen Druck empfunden hatten unter Nebukadnessar. Nämlich Glaube. Glaube ist eine Liebesbeziehung. Es ist eine Liebesbeziehung voller Vertrauen. Und dann können wir uns Gott hingeben. Wenn wir Liebesbeziehungen anschauen, wir stellen uns vor, ein junger Mann und eine junge Frau, und der junge Mann möchte sich verloben. Und er sagte: Simone, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Übrigens, ich liebe auch Michaela und Petra und Sandra. Das würde dir nichts ausmachen, oder? Natürlich würde das was ausmachen. Ja, und ja, Gott möchte auch, ja, dass wir ihn mit ganzem Hingabe lieben. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, aus Liebe. Vielleicht sind wir manchmal halbherzig im Glauben, aber die gute Nachricht ist, Gott vergibt uns. Wenn wir kommen und sagen, ich war halbherzig, bitte vergib mir, das tut er. Er wartet nur, dass wir kommen, neu inspiriert, volle Freude für ihn, egal was die Umstände waren, egal wie schwierig es war, den Berg hochzusteigen. Okay, ab Vers 13. Da packte dem König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meschach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfällt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Wow, das fasziniert mich, diesen Vertrauen in diesen Umständen. Wow, sie hatten eine doppelte Blickrichtung. Sie haben erkannt, wie groß Gott ist, dass er alles tun kann, dass er sie befreien kann aus diesem Feuerofen. Und das Gleiche gilt auch für uns, egal was wir erleben, nicht wahr? Auch wenn wir 10 Jahre krank wären mit Krebs, Gott kann heilen. Wenn man arbeitslos ist und fast aufgegeben hat in der Arbeitssuche, Gott kann die Stelle vorbereiten, er vorbereitet vor. Gott kann es tun. Er tut es, er ist so gut. Nichts ist ihm unmöglich. Wenn jemand heiraten möchte, und das ist ein Herzenswunsch, Gott sieht dieses Herzenswunsch. Er kann den gewünschten Partner vorbeibringen. Gott kann. Gott ist souverän. Aber die zweite Blickrichtung ist zu erkennen, ja, dass Gott, es geht alles um Gottes Wille, um seinen Plan. Und er entscheidet richtig. Wie Jesus im Garten Gethsemane, in Matthäus 26, Vers 39, Mein Vater, sagt Jesus, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. So, wir kennen den Plan Gottes nicht, aber wir können vertrauen, wir können uns an seinem Plan festhalten, dass er gut mit uns meint. Das dürfen wir tun. Okay, ich lese ab Vers 17. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, werden wir ihm dennoch ganz vertrauen und ihm gehören. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Der Ofen wird noch 7-mal heißer gemacht und die 3 hineingeworfen. Und dann weiter. Die 3 aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht 3 Männer gefesselt in den Feuerofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber 4 Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Rief der König. Sie sind unversehrt. Und der 4. sieht aus wie ein Sohn der Götter. So, hier haben wir es mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes zu tun. Ja, die 4. Person ist ja wie ein Sohn der Götter, wie Sohn Gottes. Später denkt Nebukadnezar, es wäre ein Engel. Aber wir wissen, es war Jesus. Jesus war da in dem Feuerofen mit diesen Männern und hat sie beschützt und die Fesseln befreit. Jesus ist der Retter. Ja, und das gilt auch für uns heute, ja, in den heißesten Situationen unseres Lebens, ja, in der Hitze des Berufsstresses, in Krankheitsnot, in Einsamkeit, ja, oder tatsächlich, wenn wir wegen unserem Glauben ausgelacht oder angefeindet sind. Jesus ist da, er ist bei dir. Vers 26. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, komm heraus. Da kamen die 3 aus dem Ofen. Vers 28, da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich meinen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welche Sprache. Wer über den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Und dann gab der König diesen 3 Männern noch eine machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. So die Geschichte hat ein Happy End. Ja, sie haben Bewahrung und Ehre, weil sie treu waren. Wenn wir denken an die Luftballons vorhin, ja, jeder Mensch kommt irgendwann in Anfechtungen. Und dann brauchen wir diese innere Füllung, damit wir überstehen können. Ohne Jesus ist keine Hoffnung. Wir werden zerdrückt, wie ein Luftballon, der zerplatzt. Aber wir können die Hitzeprobe überstehen, wenn wir voll Heiligen Geistes sind. Es kommt nicht auf unser Tun drauf an. Es kommt darauf an, vielmehr, wer in uns ist. Aber was, wenn es anders ausgeht als bei den 3 Freunden? Da ging es gut aus. Was, wenn es nicht so gut ausgeht? Klar, seine Geschichte von Open Doors, von Sri Lanka, vor einigen Jahren, da waren nach islamistischem Terror über 250 Toten in Hotels und in Kirchen. Und dem Pastor Roshan Mahazan berichtet, dass an diesem Sonntagmorgen, da hat er mit den Kindern gesprochen zuerst. Und er hat sie von Jesus erzählt. Und die Kinder waren begeistert über die Botschaft von Jesus und sagten auch an dem Tag, wir wären auch bereit, für Jesus zu sterben. Später am Vormittag kam dann ein Mann mit einem Rucksack, mit einer 34-Kilo-Bombe und verwandelte diese Kirche in einen Feuerofen. Viele Menschen starben. Und der Pastor sagte, ja, Gott war aber auch da in diesem Feuerofen, weil er es versprochen hatte. Aber er fragte nach Gottes Plan und er sagte, vor dem Anschlag kamen 20 Muslime in seine Gemeinde. Sie hatte Interesse am christlichen Glauben. Nach dem Anschlag kamen regulär 150 Muslime in seine Gemeinde. Ja, Open Doors hatte eine 6-jährige Debbie besucht. Debbies Eltern starben in diesem Feuer, aber Debbie hat es überlebt mit schweren Verbrennungen und sie ist blind geworden. Und sie lebt dann mit ihrer Tante. Open Doors hat mit ihr gesprochen und sie erzählte, meine Mama und Papa sind zu Jesus gegangen. Jesus kam, um uns zu retten. Er wird wiederkommen. Ich freue mich drauf. Er wird meinen Augen öffnen und ich werde wiedersehen können und ich werde Mama und Papa wiedersehen. Welch ein Glaube. Ja, und so ist es trotz aller unserer Fragen eine große Ermutigung zu sehen, wie Gott uns nah ist. Immer wenn eine Krise kommt oder ein Feuer, er ist nah, er ist bei uns. Er lässt uns nie im Stich. Jesus ist die Hoffnung über den Tod hinaus. Amen.